Ja, herzlich willkommen zum Future of Leadership Podcast. Corona begleitet uns jetzt schon einige Zeit, 3-4 Monate. Und ich glaube, der ein oder andere ist inzwischen auch schon etwas übersättigt mit täglichen News und Echtzeitdaten, wie sich die Pandemie weltweit ausbreitet. Und wir wollen in diesem Podcast mit Entscheidern aus der Wirtschaft, mit Wissenschaftlern, auch mit Vertretern aus der Politik darüber sprechen, was kann man jetzt eigentlich langfristig aus der aktuellen Zeit lernen? Wo ergeben sich Handlungsbedarfe für Führungskräfte? Wo ergeben sich auch Chancen aus den Erfahrungen, die wir momentan machen? Und mein heutiger Gast, der ist Chief Strategy Officer bei einem der größten Messeveranstaltungsunternehmen der Welt, bei der Messe München, die in über 100 Ländern aktiv ist und mit fast 3 Millionen Besuchern jährlich eben auch eine große Zahl von Menschen auf ihre Veranstaltungen zieht. Und ich bin gespannt, wie er die Corona-Krise erlebt und was so seine wesentlichen Lehren zum aktuellen Zeitpunkt daraus sind. Hallo, Herr Dr. Feist.
Hallo, Grüße, Herr Horgener. Schön, Sie zu sprechen.
Wo sind Sie gerade? Sind Sie im Büro oder sind Sie im Homeoffice?
Ganz zeitgemäß bin ich tatsächlich im Homeoffice. Habe hier eine schöne Tasse Kaffee bei mir stehen und freue mich auf unser Gespräch.
Aber Sie haben immerhin, das spricht für Sie, den Schlafanzug schon ausgezogen, das erkenne ich.
Ja, also der Tag.
Einer in der heutigen Zeit, der merkt ja dann erst abends, dass er noch gar nicht sich fertig gemacht hat. Da ist es natürlich manchmal gut, wenn man morgens das Büro das zu Hause verlassen und ins Büro gehen muss.
Da haben Sie recht, aber in der Tat, ich sehe da schon auch eine der allerersten Lehren aus der Homeoffice-Zeit drin. Ich war heute Morgen tatsächlich auch schon mit dem Hund spazieren und eine der Fragen, die häufig ja gestellt wird, ist, wie geht's dir heute so und achte auf deine Gesundheit. Und ich glaube, in Homeoffice haben viele von uns gelernt, eben einfach, dass man das auch ganz wörtlich nimmt und auch für sich ganz persönlich nimmt. Und dieses nach einer Woche Homeoffice vielleicht ein bisschen merkt, Mensch, ein bisschen gut gefrühstückt, ein bisschen gut Abend gegessen, gleichzeitig doch relativ lang vor dem Bildschirm oder vor der Kamera gesessen und sich zu wenig bewegt. Und die erste Lehre ist dann morgens erstmal raus. Und dann hat man schon ein paar Schritte auf dem Tacho, bevor man in die ersten Calls reingeht oder in die ersten Gespräche.
Ja, das ist wahrscheinlich total wichtig, ne? Dass man nicht so vom Bett direkt ins erste Skype-Meeting sozusagen meandert, sondern man auch so eine klare Struktur sich gibt. Ist das so eine Ihrer Erfahrungen jetzt im Homeoffice-Alltag während der Corona-Pandemie? Und freuen Sie sich drauf, wenn Sie dann irgendwann demnächst mal wieder rauskommen? Oder wie nehmen Sie das momentan wahr?
Ja, erstens ist es schon eine von den Lehren. Ich hätte das früher vielleicht immer fast schon ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, naja gut, klar, also man tut ein bisschen was für seine Gesundheit und das passt schon alles. Ist aber schon so, dass man auf dem Weg in die Arbeit, also ich bin gern mit dem MVV gefahren, schon mal zum Bahnhof geht und sich bewegt und einige Schritte eben tatsächlich macht, mal abgesehen von Joggen und was man dann ohnehin, selbst Fitnessstudio fällt ja weg, so für die Gesundheit tun kann, sind es schon diese ganz alltäglichen Bewegungen, die ja dadurch ein bisschen eingeschränkt sind, dass man im Homeoffice sitzt und hier seinen Kaffee trinkt. Und gleichzeitig, klar, nach einer Woche stellt man das dann mal fest und denkt sich, Mensch, da ist schon was dran, wenn man das in den Tipps immer gelesen hat. Und sorgt auch ein bisschen mehr für Bewegung, Ausgleich, Sport, Taktung durch den Tag, Struktur, die man sich gibt. Und ich glaube, es ist schon auch eine von den Dingen, die man mitnehmen kann, wieder aus dem Homeoffice nach in die Arbeit rein, dass man sagt, worauf habe ich jetzt genau bei mir immer geachtet, was hat mir da geholfen, was hat da mein Leben besser gemacht und das vielleicht dann auch wieder im ganz normalen Alltag weiterspielt. Ich glaube, mir tut es in jedem Fall gut oder wird es gut tun. Und ich freue mich schon auch wieder, ins Büro zu gehen, wenn sich das jetzt dann ein bisschen lockern sollte und da vor allem auch wieder auf Kollegen zu treffen. Also bei uns ist niemandem verboten, reinzugehen, wenn es ums betriebswichtige Dinge geht. Insofern brauche ich wahrscheinlich so im Durchschnitt einmal in der Woche im Büro. Ein Büro ist was anderes, wenn Leute da sind oder wenn man da halt Zugang zu seinen Akten hat oder mal im Ausnahmefall ein wichtiges Meeting teilnimmt. Ich freue mich einfach drauf, wieder Kollegen zu sehen.
Ich habe jetzt auch schon so das Feedback gehört, dass durchaus manchmal Skype-Meetings sogar ganz effektiv sind, weil Menschen sich vielleicht stärker auf das Thema, auf die Inhalte fokussieren. Aber dass natürlich so diese Pflege des Team-Spirits, dieser Teamgeist eben etwas zu kurz kommt und auch das, was man sich sonst oft so ja auch über Körpersprache mal mitteilt. Und also haben wir ja schon Kunden auch gesagt, dass gerade wenn es um ganz wichtige Dinge geht, sie sich auch in der jetzigen Zeit persönlich getroffen haben, weil sie da so, wenn es darum geht, als Gruppe eine Entscheidung zu treffen, das Gefühl haben, dass auch so das Teamgefühl und die Stimmung im Raum wahrzunehmen ganz wichtig ist. Haben Sie da auch schon so Wahrnehmungen, dass es manche Dinge gibt, wo sich virtuelle Meetings besser eignen als persönliche und umgekehrt?
Ja, total. Also ich meine, es stimmt schon jetzt auch gerade als Messemensch, persönlicher Kontakt ist wichtig und ist am Ende in vielen Situationen durch nichts zu ersetzen. Zurzeit dann halt vielleicht eher sozusagen mit einem Mundschutz und mit 1,50 Meter Abstand und allen Regeln, die es da gibt, um eben Sicherheit und Gesundheit zu gewährleisten. Und gleichzeitig sehe ich es aber schon auch so, dieses Homeoffice und dieses Skype-Meetings oder Zoom, wie wir es hier haben, ist erstaunlich effizient. Ich kenne es aus meiner Beratungszeit viele, viele Jahre, aber ich glaube, das Tolle an der Zeit ist, wenn man da was Gutes drin finden will, dass diese Erfahrung von Remote Work und von digitalen vernetzten Arbeiten auch vom Homeoffice aus eben sozusagen breit im ganzen Netzwerk stattfindet und damit irgendwie erst in dem Ausmaß möglich wird, in dem wir es jetzt erleben. Wenn ich der Einzige bin, der an einem Meeting per Videocall teilnimmt, dann bin ich immer so ein bisschen draußen. Wenn alle in einem Videocall drinnen sind, dann ist das ein unglaublich effizientes Tool. Ich glaube, den Eindruck, den gewinnen gerade ganz viele. Und es ist trotzdem was, vor allem für, eher transaktionales als relationales Management, als sozusagen Dinge effizient durchsprechen. Die Erfahrung mache ich, funktioniert extrem gut. Ganz fokussiert, wenig drumherum sprechen, klar auf den Punkt kommen, das geht super. Ich halte Kontakt neu anbahnen, schwierig per Skype. Ich halte sozusagen Aufbau vertrauensvoller Beziehungen per Skype für schwierig. Ich glaube, im Team selber den Team-Spirit hochhalten wiederum, das geht. Und da ist das Netz ja auch kreativ, sozusagen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Wir machen es selber auch. Dass man irgendwie so sagt, Mensch, jetzt den Friday-Wrap-Up irgendwie sozusagen um die Woche nochmal sozusagen ausklingen zu lassen, gemeinsam sich einfach auch mal auf eine Tasse Kaffee zu verabreden, ohne dass jetzt im Kalender gleich drinsteht, durch Sprache XY, sondern eben einfach sich treffen. Man muss es ein bisschen planen und dann ist es aber auch virtuell ganz gut möglich. Ich beobachte das auch bei den Kindern in der Schule, wo jetzt auch Teams eingeführt ist. Witzigerweise ist ganz gut, konnte man mal ein Arbeitstool sozusagen in die Familie hinein importieren auch. Das ist toll, wie spielerisch man halt auch mit den ganzen Tools umgehen kann. Und
ich glaube, wir lernen da auch momentan unglaublich viel als Gesellschaft, muss man wirklich sagen, was die digitale Kompetenz angeht. Wir haben jetzt auch leitenden Tagungen mit 120 Leuten, die eigentlich so als Eintages-Event geplant waren, haben wir jetzt über 3 Tage verteilt, sozusagen virtuell gemacht. Und wenn man dann, da gibt es ja inzwischen eben ganz tolle so Tools mit Quiz oder wo man auch so ein bisschen so eine Competition machen kann, aber dann natürlich auch Inhalte klar vermitteln. Und das kam extrem gut an. Also das hat bessere Reaktionen und Noten gekriegt als die Präsenzveranstaltungen. Unter anderem, weil die Leute natürlich auch sagen, hey, schön, wenn wir uns an dem Tag einfach 6 Stunden hin und her reisen von München nach Düsseldorf oder von Hamburg irgendwo hin sparen können. Wie haben Sie denn so die Krise erlebt? Ab wann haben Sie gemerkt, dass da was ist, was Sie privat, aber auch beruflich wirklich herausfordern wird und was ganz akut auch sozusagen in Ihren persönlichen Arbeitskreis hineindrängen wird und von Ihnen ja eine bestimmte Reaktion verlangt?
Ja, also ich habe es dadurch relativ früh mitbekommen, dass wir im Messegeschäft ja international tätig sind und auch in Asien relativ schnell mitbekommen haben, dass Veranstaltungen eben auch betroffen sind und dass dadurch auf der einen Seite eben der Virus sehr schnell auch in der beruflichen Welt einfach drinnen war. Und damit umzugehen war. Insofern ist das schon schnell angekommen. Und gleichzeitig merkt man es dann im persönlichen Leben, indem man so mal sehr, sehr früh eben auch merkt, wie gehen wir damit um, wie machen wir das eigentlich? Wir hatten das Glück, dass unsere IT-Abteilung sehr auf Zack war und sehr früh im letzten Jahr eben schon so eine Umstellung gemacht hat, dass wir in Richtung Office 365 gegangen sind und viele von den Dingen sozusagen vorbereitet hatten, von denen wir dann profitiert haben, als es hieß, jetzt bitte einfach mal die ganze Belegschaft ausgestattet mit mobilen Arbeitswerkzeugen, also ein Pad, das man einfach mitnehmen kann und der Software, die dazugehört, um ins Mobile Office eben gehen zu können. Und jetzt packen wir einfach einmal zusammen und gehen dann eben auch zu Hause arbeiten. Und ich fand, das hat tatsächlich erstaunlich effizient funktioniert dann. Insofern war der Übergang von dem, wir realisieren das einmal, Mensch, das ist da, hin zu, okay, und jetzt ist es im persönlichen, beruflichen Leben plötzlich mittendrin und wir tun was und gehen damit sozusagen einfach einmal für die Belegschaft in eine neue Art von Arbeiten rein. Das ging tatsächlich recht schnell.
Aber so an Silvester haben Sie auch noch nicht geahnt, was alles passieren würde, oder?
Ja, an Silvester habe ich es auch noch nicht geahnt. Nee.
Ich weiß gar nicht, da war das, glaube ich, in China schon so ein bisschen virulent, oder? Das fing da gerade so um die Zeit an, ne?
Das fing gerade so an, sozusagen. Wir haben noch auch in sehr enger Absprache mit den jeweiligen Behörden eine reibungslose ISPO bei uns auf dem Gelände im Frühjahr über die Bühne bekommen. Aber es ist dann schon sozusagen relativ schnell eben gekommen, dass man gelernt hat, also Veranstaltungen sind davon betroffen und dann die ist natürlich sozusagen so in der Art und Weise nicht zu denken. Die sind zunächst verschoben worden oder dann eben Bits and Pretzels war hier ein sehr schönes Beispiel, das einen virtuellen Event zunächst mal einfach auch auf die Bühne gebracht hat und eben ein virtuelles Founders Breakfast gestartet hatte, bei dem man sich die Community immerhin pflegen konnte und sich gegenseitig zuprosten konnte. Mhm. Das war noch nicht mal als Ersatz für eine Veranstaltung, sondern einfach um die Community gemeinsam zusammenzuhalten und in der Situation, in der Ausnahmesituation eben zusammenzufügen. Hat, glaube ich, sehr gut geklappt.
Ich habe so den Eindruck, dass das, was jetzt passiert, ja auch ein Stresstest ist. Ein Stresstest sowohl für Familien, wie gehen Familien jetzt mit der Situation um? Das heißt, wenn da irgendwo was schon im Argen lag, dann wird es jetzt natürlich, wenn man auf engstem Raum zusammenlebt, kommt sowas hoch. Aber eben natürlich auch in einem Team oder in einem Unternehmen, ja, wenn an der Strategie irgendwas oder an der Zusammenarbeit, an der Kultur im Argen lag, dann kommt das wahrscheinlich in solchen Krisenzeiten deutlich zum Tragen. Und wenn man ohnehin schon gut und nachhaltig aufgestellt ist, dann kommt man auch besser durch so eine unerwartete Veränderung, wie sie jetzt mit der Corona-Pandemie einhergeht. Wie sehen Sie das und wie haben Sie das jetzt in Ihrem Arbeitsumfeld erlebt?
Ja, ich glaube schon, sozusagen aus einer Position der Stärke agieren zu können, hilft in jedem Fall völlig unabhängig von der Industrie durch die Krise durchzukommen. Also sozusagen ist ja häufig in der Diskussion um wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen auch immer der Fall gewesen, Mensch, wie sichere ich eigentlich Liquidität, je nach Größe des Unternehmens? Und sicher ist, wer sozusagen von einem Tag auf den anderen lebt, ist unmittelbar betroffen. Und Gott sei Dank gibt es ja die entsprechenden Programme inzwischen auch. Und es ist gerade Deutschland auch viel gelobt worden, für was es da tut. Aber quer durch die Bank kommt dann eben hinzu, in welche Art von Industrie bin ich eigentlich. Und da ist viel über Luftfahrt zu lesen. Wenn die Lufthansa sozusagen nur 5% ihrer Flüge tatsächlich durchführen kann, dann ist das natürlich schwierig. Wir lesen über die Hotellerie und Tourismus, Gastronomie sehr viel. Es ist auch schon bei den Messen so, dass natürlich erstmal Messen in der Diskussion rund um Großveranstaltungen einfach immer war und natürlich auch abgesagt wurde, man sie jetzt bis Ende August tatsächlich nicht durchführen kann und dadurch halt einfach auch Umsatz zunächst mal verloren geht. Und gleichzeitig sind Messen und sind eben Zusammenkommen jetzt keine Partys, sondern gerade im Business-to-Business-Bereich, auch im B2C-Messen-Bereich, ist das natürlich ein wichtiger Wirtschaftstreiber wieder, um auch aus einer Krise wieder rauszukommen und um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen. Also insofern hängt es sicher auch von der Industrie ab, wie man in der Strategie darauf reagiert. grundsätzlich gilt für die Strategie, glaube ich, schon ein bisschen zeigt die Krise auch Verabschieden von alten Gewissheiten. Also wie viel kann man eigentlich sozusagen annehmen und wie lange Zeiten kann man Dinge annehmen? In den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen, ist ja schon so der Trend hin zu immer agilerer Strategieentwicklung auch da gewesen. Darum ist auch wichtig, sich da eine gewisse Agilität beizubehalten. Und das, wenn man schon mal uns davor nicht geglaubt hat, dann muss man es nach Corona glauben. Sozusagen, das ist einfach so Stand der Dinge, dass man eben immer revolvierend plant und schaut, was sind tatsächlich Maßnahmen, die jetzt greifen und die jetzt wichtig sind, im Vergleich zu einem staatlichen 5-Jahres-Plan.
Ja, weil was hat jetzt diese aktuelle Entwicklung beispielsweise auch bei Ihnen ausgelöst? Hat das jetzt auch ein gewisses Kreativitätspotenzial freigesetzt, weil man irgendwo gemerkt hat, oh ja, wir brauchen vielleicht in Zukunft auch Alternativen zu den klassischen Messeformaten, die eben davon abhängen, dass Menschen zusammenkommen? Oder würden Sie sagen, dass Sie jetzt gerade dabei sind, da sehr innovativ vorzugehen oder eher zu sagen, ja, wir warten mal ab und schauen, was passiert? Was war so die Reaktion in Ihrem Umfeld?
Ja, ich glaube, also abwarten kann man sich, wenn dann überhaupt, eine gewisse Zeit nur erlauben. Es ist schon wichtig, aktiv umzugehen und sozusagen hoch wach zu sein und wach in diese sich gerade schnell bewegende Landschaft einfach auch reinzuschauen. Wichtig ist schon, oder Glück hatte, wer früher angefangen hat zu digitalisieren, geht auch richtig in der Frage, in welcher Industrie bin ich wieder. Aber wir haben auch vor einiger Zeit schon angefangen, einen digitalen Geschäftsbereich aufzubauen, indem wir eben sagen, wir schauen, wir verstehen uns selber auch als Messe nicht nur als Quadratmeter-Vermieter, sondern schauen auch in Richtung, welche digitalen Angebote können wir machen. Und da ist natürlich jetzt noch mehr als früher Fokus drauf, mit denen eben im Markt erfolgreich zu sein. Aber eben auch, was die Formate angeht. Ich habe vorher die Bits and Pretzels angesprochen. Ich glaube, grundsätzlich wird man so dieses, bei uns also in der Branche heißt es der hybride Event. Also Events, die eine physische Plattform haben, aber gleichzeitig auch eine digitale Plattform haben. Und wo man versucht immer, das beides, aus beiden Welten das Beste zusammenzubringen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich glaube schon, dass wir bei den physischen Events mehr dieser digitalen Spielformen sehen werden. Und ich glaube andersrum, dass man bei rein digitalen Events auch so mal mehr Talkrunden wieder sehen wird, die dann virtual ausgespielt werden. Und wo man aber dann die Live-Interaktion zwischen Menschen tatsächlich auch spannend findet und auch beobachten möchte. Ich glaube, insofern sozusagen können da beide Welten ein Stück weit voneinander was lernen. Aber wo Sie komplett recht haben, ist, wach zu sein und da aktiv zu sein, ist sicher Mittel der Wahl.
Ja, viele Menschen erleben ja die momentane Zeit als eine Umbruchsphase und es wird jetzt auch teilweise schon von der Deglobalisierung gesprochen. Wie gesagt, man hat teilweise auch gesehen, dass Unternehmen, die beispielsweise zu fragile Wertschöpfungsketten über verschiedene Länder verteilt haben, jetzt in akute Probleme gekommen sind. Was glauben Sie, was nach der Corona-Zeit nicht mehr so sein wird, wie es davor war?
Ich glaube, dieser bedingungslose Glaube an die Globalisierung, dieser pure Optimismus, auch der war vorher in der Diskussion. Wir haben viel über Nachhaltigkeit gelegt, wir haben immer viel auch über sozusagen bis hin zu Grenzen des Wachstums diskutiert. Ich glaube, diese Linie Mensch, je weiter verzweigt, umso unbedingt besser. Sollte das noch da gewesen sein? Ich glaube, das erfährt in jedem Fall so eine gewisse Rückführung hin zu einem Thema wie Resilienz, wo man eben auch darauf achtet, wie schaffe ich es denn eigentlich, dass mein Geschäft stabil dasteht, komme was wolle oder komme fast was wolle. Das ist, glaube ich, neben der Agilität ist das die zweite große Lehre aus der Corona-Krise, dass wir stärker darauf achten, unsere Wertschöpfungsketten resilient zu halten, unsere Unternehmen resilient zu halten, auch unsere privaten Leben resilient zu halten und eben zu schauen, wir kriegen was hin, komme was da wolle, dass wir das, was wir uns vorgestellt haben, auch realisieren können. Vielleicht muss man in der einen oder anderen Phase, da zählt die Krisenzeit auch dazu, Abstriche dabei machen, aber dass man so grundsätzlich am Kurs festhalten kann und dass einen das nicht komplett aus der Bahn wirft, das ist, glaube ich, sowohl für private Personen wichtig, da für sich Ankerpunkte zu finden und daran zu arbeiten, wie es auch für Unternehmen eben wichtig ist, zu schauen, wie schafft man es, dass man als Unternehmen nicht aus der Kurve fliegt, dass man auch sozusagen weiterhin für alle Stakeholder am Unternehmen sozusagen ein verlässlicher Partner ist. Fängt bei den Mitarbeitern an, hört auch bei den Aktionären oder den Teilhabern nicht auf.
Also, dass man tatsächlich auch sich mal Gedanken macht, was sind relativ unwahrscheinliche, aber doch mögliche Ereignisse, die unser Unternehmen vital gefährden können und wie können wir uns auch darauf vorbereiten. Ne? Ist das vielleicht auch so ein Ding, dass man in der Vergangenheit in der BWL oder im Wirtschaftsleben zu sehr auf Durchschnitte, auf durchschnittliche Entwicklung geachtet hat und so Krisensituationen, die zwar relativ unwahrscheinlich sind, aber wenn sie kommen, auch wirklich vital sein können für die Existenz eines Unternehmens, auch so ein bisschen aus dem Blick verloren hat? Möglicherweise, weil auch jetzt die letzten Jahre, 15 Jahre ja eigentlich einen permanenten Aufschwung mit sich gebracht haben.
Ja, ich hoffe doch nicht. Aber sag mal, wir kennen ja alle das Buch von dem schwarzen Schwan. Es gibt die große Diskussion, ob jetzt Corona ein schwarzer Schwan ist oder nicht. Also tatsächlich, ich glaube, es ist eben dieses für viele dieses eine Unbekannte, das sozusagen so hochgekommen ist und plötzlich da ist und mit dem man dann umgehen muss. Wir haben ja auch in Deutschland insgesamt die Diskussion, trifft einen das jetzt komplett unvorbereitet oder trifft es einen sozusagen immerhin doch mäßig vorbereitet? Und viele Unternehmen haben, glaube ich, schon auch, als Ebola da war, damals sozusagen grundsätzlich darauf reagiert, sich ihre Pläne dafür gemacht und sozusagen so einen groben Krisenreaktionsplan aus der Zeit heraus entwickelt, so ja auch verschiedene Behörden. Darauf zurückgreifen zu können und sowas dann adaptieren zu können, um zu sagen, okay, da ist jetzt was Ähnliches da. Vielleicht haben wir nicht ganz genau mit sowas wie einem neuartigen Covid-19 gerechnet, aber sozusagen sowas wie eine Pandemie oder sowas in einer schwierigeren Sicherheitslage, ein terroristischer Angriff oder solche Dinge, die einfach kommen und plötzlich eben wie ein Impuls da sind, in diesem Sinne ein positiv besetztes Wort, aber ein negativer Impuls sozusagen auf das Geschäftsleben, auch aufs private Leben denkbar. Wie kriegt man es hin, dass einen sowas einfach auch nicht aus der Bahn wirft? Das meine ich mit Resilienz. Mhm. Und wie planbar ist sowas? Am Ende ist sowas nicht planbar, aber das Bewusstsein einfach dafür, dass sowas kommen kann, das hilft einem, glaube ich, schon ein Stück weit, dass man sozusagen nicht einfach blauäugig weder als Unternehmen noch als private Person im Leben unterwegs ist.
Ja, und man sieht es ja jetzt beispielsweise auch gerade an den Gesundheitssystemen, dass die Systeme, die halt auf Auslastung und Effizienz getrimmt waren, eben dann, wenn sowas passiert, sehr schnell, sag ich mal, durchbrennen oder einfach überfordert sind. Und dass es eben auch wahrscheinlich für Unternehmen wichtig ist, manchmal auch ganz bewusst mit bestimmten Überkapazitäten oder redundanten Systemen zu arbeiten, dass man oder auch Liquidität einfach vorzuhalten und nicht alles akut in den Produktivprozess zu bringen, um dann, wenn mal sowas passiert, eben auch atmen zu können und flexibel reagieren zu können.
Ja, nee, definitiv. Also, ich sag mal, ich hatte es neulich an der TU München mit einer Klasse über Strategie diskutiert, mache ich einmal im Jahr ganz gern. Mhm. Und auch da ging es sozusagen, ist mal ganz schön, wenn man aus der Praxis ein bisschen sprechen kann und gleichzeitig halt auch über relativ grundlegende Tools der Strategieentwicklung spricht, also zum Beispiel SWOT-Analyse, denke ich, kennen wir alle. Wenn man da eben über Stärken, Schwächen, Möglichkeiten, Bedrohungen spricht, kann ja jeder mal nachschauen in seiner SWOT-Analyse, was er da so drin hat. Und die kann man eben tatsächlich unterschiedlich tief machen. Und man kann, je nachdem, wie tief man sie gemacht hat, auch drüber nachdenken, okay, und in der Strategieentwicklung, welche von diesen Feldern betrachte ich denn jetzt oder betrachte ich nicht? Also für die Strategieentwicklung, eine der Lehren der Krisen ist, glaube ich, schon sozusagen das Risikenfeld durchaus sehr intensiv zu beleuchten. Es gibt Risikomanagementsysteme, in denen kommen standardmäßig so Dinge wie Gesundheitskrisen oder eben sozusagen Sicherheitslagen vor. aber die, dann auch eben zu schauen, okay, also das ist jetzt nicht irgendwie abgehackt unter sehr unwahrscheinliches Risiko, deswegen ist es nicht zu betrachten, sondern im Gegenteil, ist zwar ein unwahrscheinliches Risiko, aber lass es uns mal durchspielen, was heißt es für die Geschäftsentwicklung und was wäre dann daraus die Schlussfolgerung als strategische Handlungsimplikation. Ich glaube, das ist wieder verstärkt ins Bewusstsein einfach gerückt und das wird so mal, denke ich, auch in der Ausbildung wieder eine stärkere Betonung erfahren, im Vergleich eben auch zu sozusagen im positiven Szenario der Strategieentwicklung. Also wir haben hier Stärken und wir sind in der Welt der Möglichkeiten unterwegs und in diesem Quadranten optimieren wir jetzt die Effizienz durch, damit wir noch x Prozent mehr rausholen. Ich glaube, haben wir auch gesehen, dass ein endliches Spiel ist.
Also das Denken wirklich immer mehr auch in unterschiedlichen Szenarien. Ne? Ich meine, Daniel Kahnemann, der sagt ja, er glaubt, dass eines der wichtigsten Instrumente die Postmortem-Analyse ist, ne? Dass man sich also überlegt, wenn eine Strategie, die wir uns jetzt überlegt haben, wenn die in einem Jahr krachend gescheitert ist oder wenn wir als Unternehmen pleite gehen, was könnten die Gründe dafür gewesen sein und sozusagen das durchzuspielen, um dann auch zu erkennen, ja, was sind eigentlich dann die Hebel, um da rechtzeitig Vorsorge zu treffen und sich gegen so existenzielle Risiken zumindest abzusichern?
Definitiv. Also ich spielt auch eine große Rolle und auch wieder im Großen wie im Kleinen. Also sozusagen, ich glaube, da kann man wirklich auch im privaten Leben sozusagen schauen und bei kleineren Dingen, die man unternimmt, die man auch in der Wirtschaft betrachtet, eine kurze Rückschau hilft immer und hilft auch in jedem kleinen Projekt einfach immer. Und ob das jetzt durch eine Krise sozusagen vielleicht aus der Bahn gekippt ist oder ob man eben sieht, Mensch, wir haben uns die letzten 3 Monate im Arbeitskraftkreis zu dem Thema XY getroffen. Wir haben einiges dabei erreicht, manches vielleicht auch nicht erreicht. Lass uns bitte jetzt nicht gleich irgendwie zum nächsten übergehen, sondern einmal eben hinzusitzen, wie eben auch in der Scrum-Methodik immer ganz klar mit der Retrospektive, die halt leider viel zu oft vergessen wird, da mal hinzuschauen, was lernen wir draus und diese Lehren auch wirklich zu ziehen. Da möge sich auch jeder selber prüfen, ob er da über eine Folie mit Lehren schaut und sagt, alles klar, das waren die Lehren oder wie tief die auch selber sozusagen wirklich reflektiert werden und man sie auch wirklich selber zieht.
Ja, Sie haben jetzt schon ein paar, denke ich, sehr spannende Sachen gesagt, Herr Dr. Feist. Also einmal auch was Werkzeuge von Führung sind, dass man wirklich Resilienz als ein wichtiges Thema betrachtet, in Szenarien denkt, dass man nicht so entweder oder denken hat, sondern auch gerade bei Produkten etc. über hybride Formen von Dienstleistungen nachdenkt, da Digitalisierung auch mit Präsenzveranstaltungen verbindet, dass Agilität wichtig ist, auch in der Strategieentwicklung, dass man alle mitnimmt und kurzfristige Lernzyklen hat, auch agile Instrumente, haben Sie gerade genannt, einsetzt, wie die Retrospektive etc. Dass Führung auch in der Lage ist, Annahmen, sicher geglaubte Annahmen zu hinterfragen. Was glauben Sie noch, wenn es jetzt gerade um das Thema Führung geht, was kann man da aus der Krise lernen, jetzt vielleicht auch aus der Zeit, wo man virtuell Teams führen musste? Was sind so Führungskompetenzen, die in Zukunft besonders wichtig sein werden?
Ja, ich glaube, eine ganz grundlegende Führungskompetenz ist Demut tatsächlich. Und ich glaube, das ist eine, die man wahnsinnig gut lernen kann, auch aus der Krise heraus. Mhm. Wenn wir alle über Homeoffice sprechen und darüber auch klagen, wie komme ich damit klar, mein Homeoffice zu managen, fairerweise auch, wenn ich eine Familie habe und gleichzeitig in der Situation bin, mich um die Kinder zu kümmern und um das Berufliche weiterläuft. Das sind alles Dinge, die wir individuell als Herausforderungen erleben. Und gleichzeitig müssen wir da auch einfach sehen, wie gut es uns dabei geht, dass das die Themen sind, mit denen wir zu tun haben. Viele Leute sind betroffen von Corona, gesundheitlich betroffen. Viele Leute sind gestorben an Corona. Viele Leute kümmern sich um die Kranken jeden Tag und sind damit unglaublich selbst in Kontakt eben einfach auch mit der Gefahr für ihr persönliches Leib und Leben. Viele organisieren das. Viele leben in Regionen, in denen es diese Versorgung, wie wir sie hier in Deutschland genießen, einfach auch gar nicht gibt. Also das ist, glaube ich, so eine der Lehren, die man wirklich ziehen kann. wie gut geht's uns eigentlich, dass wir uns auf dem Niveau austauschen können über die Probleme, die wir tatsächlich dann sozusagen im Organisieren unseres Alltags irgendwo haben. Das sich zu vergegenwärtigen, macht einen demütig, denke ich. Mhm. Und einfach danke dafür zu sagen, wie gut es einem gehen darf und dass das ist, womit man sich selber so herumschlagen darf und was man organisieren darf. Und dann aber auch wieder zu sagen, wenn das jetzt die Basis ist, mit der man mit Mitarbeitern spricht, eben auch sich mehr zu interessieren, sich zu schauen, was ist eigentlich im Feld des jeweils anderen unterwegs. Mhm. Weil alles, was ich gerade geschrieben habe, wenn man einfach wieder, wir sind wieder bei, wie viel darf ich eigentlich annehmen, ganz am Anfang. Wie viel darf ich jetzt bei meinen Mitarbeitern annehmen? Wie viel darf ich bei meinen Geschäftspartnern annehmen? Was in deren Leben eigentlich gerade alles so los ist? Da ist es schon ganz gut, sich mal einen Schritt mehr dafür zu interessieren, als nur auf dieses Transaktionale. Schau mal, im Projekt gibt's die folgende Rolle und deswegen, die interessiert mich an dir und auf geht's. Und effizienzgetrimmt zu denken, ist das eine. Das andere ist wirklich auch zu schauen, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und zu überlegen, wie hat man eine langfristige Arbeitsbeziehung? Und da gehört eben dann auch die ganze Person dazu. Und da gehört eben mehr als ein Casual und wie geht's und auf geht's dazu, sondern eben auch ein, wie geht's dir wirklich? Mhm. Was sind die Rahmenbedingungen? Wie können wir zusammenarbeiten? Und eben auch Verständnis zu zeigen für das jeweilige Gegenüber. Ich glaube, dieses so ein bisschen einfach auch durch die Situation da herunterzukommen auf wesentliche Grundlagen guter menschlicher Zusammenarbeit, ist eine ganz gute Lehre, die man ziehen kann aus der Krisensituation.
Und hat es bei Ihnen jetzt, würden Sie sagen, ganz gut funktioniert, auch gerade darüber zu sprechen, wie Ihre Kollegen mit der aktuellen Situation umgehen und was sie dabei empfinden, was sie vielleicht auch für Sorgen und Ängste haben, weil das ist ja tatsächlich wahrscheinlich jetzt momentan eine Herausforderung. Jeder reagiert ja auf die aktuelle Situation unterschiedlich, weil Menschen, glaube ich, auch sowas ganz unterschiedlich wahrnehmen, weil die auch Zahlen nehmen wir ja ganz unterschiedlich wahr. Für viele wirken diese Statistiken als eine ganz akute Bedrohung. Andere rechnen sich irgendwie aus, auch eigentlich ist es ja für mich jetzt gar nicht so groß, das Risiko. Das heißt, wir Menschen nehmen ja gerade so außergewöhnliche Situationen sehr unterschiedlich wahr. Und dann ist es ja auch sehr wichtig, dass man über diese verschiedenen Wahrnehmungen auch in Austausch kommt. Hat das jetzt auch über virtuelle Medien ganz gut funktioniert bei Ihnen?
Also wie gut hat es funktioniert, muss man natürlich dann immer tatsächlich auch die Gesprächspartner fragen. Ich würde meinen, sozusagen von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, hätte ich einen ganz guten Eindruck davon und habe mir zumindest mal die Mühe gemacht, am Anfang so ein Gespräch zu suchen. Dann auch nicht in der Gruppe, sondern sozusagen eher zu zweit, aber mit Bild dazu, über virtuellen Austausch eben, in dem Fall über Teams, und da einfach einmal zu schauen, so jetzt, wenn wir uns an die Arbeitsplanung mal für den nächsten Monat machen, wie sieht denn das jetzt wirklich aus? Auf was können wir uns denn da einigen? Und ein bisschen runterzukommen von, das hier war das Jahresziel und auf geht's hin zu kleineren Schritten. Und die eben in einem vertrauensvollen Gespräch, wo man einfach nichts annimmt von vornherein, sondern einfach sich mal die Situation gegenseitig legt. Das, glaube ich, ist ein sehr rudimentäres und basales Tool. Mhm. Das aber sozusagen häufig wenn man in hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Und wo es auch nicht schlecht ist, wenn die Geschwindigkeit ein bisschen rausgenommen ist, dass man den Austausch auf der Teamebene hat. Wenn man den hat und uns schafft, sich dafür die Zeit zu nehmen, dann bin ich davon schon auch überzeugt, dass man im Leben nach dem Homeoffice, wenn man wieder in den Alltag stärker und stärker hineinkommt, dass man im Teamzusammenhalt sogar davon profitieren kann.
Und ich meine, Demut ist ja auch letztendlich die Voraussetzung, um sich selbst zu hinterfragen, um bestehende Annahmen zu hinterfragen, um offen auch für andere Meinungen sozusagen zu sein, sich dafür wirklich zu interessieren. Und das ist tatsächlich das, worauf es wahrscheinlich in so einer Phase, wo ja jeder auch einen anderen Blickwinkel auf eine Situation hat, wo es darum geht, auch viele, ja, sozusagen ein breites Radar zu haben, was gerade eigentlich alles passiert, wo wir als Menschen sehr, sehr viel in Informationen aufnehmen und verarbeiten müssen, auch dann besonders wichtig, ne?
Also kann auch wieder jeder für sich sozusagen unterschiedlich gewichten und sehen, aber ich freue mich, wenn sie es wie ich sehe. Also ich finde es wichtig und finde es wichtig, sozusagen auch für die Hygiene im Team da sozusagen eine saubere Basis zu schaffen, von der man dann wieder gemeinsam reden kann und wieder überlegen kann, in den Zeitraum, in dem man jetzt reinstartet, was nehmen wir uns denn vor? Und davor haben wir uns ja erzählt, was sozusagen so die Rahmenbedingungen für den jeweiligen Zeitraum auch wieder sind. Dann geht da niemand von was falsch mal aus einfach. Und ich glaube sozusagen dieses aufrichtig offen aufeinander zugehen und sozusagen sich darüber austauschen, wie die Situation ist, in der man gerade ist und in der dann eben gemeinsam wieder ein bisschen Gas zu geben, dann kann man auch so im Business gerade Erfolg haben.
Und losgelöst jetzt vom Arbeitskontext, was ist denn momentan so die größte Sorge, die Sie mit der aktuellen Situation verbinden und wo sehen Sie aber auch vielleicht die größte Chance für unsere Gesellschaft?
Ja, also die größte Sorge, die ich mir am Anfang tatsächlich gemacht hatte, die war, dass sozusagen wir haben, also ich empfinde unsere Gesellschaft so, dass wir einen relativ großen Zusammenhalt haben bei allem, was man drumherum sagen kann. Und so eine Sorge, die ich durchaus hatte, wo man politische Landschaften in anderen Ländern anschaut, die war schon, dass dieser Zusammenhalt uns als Gesellschaft ein Stück weit verloren gehen könnte durch so eine Krise. Und dass Kräfte, denen der Zusammenhalt nicht wichtig ist, sozusagen eine gute Angriffsposition im Prinzip haben. Und ich bin einfach schon froh darüber, dass ich den Eindruck habe, so wie die Gesellschaft in Deutschland mit der Krise umgegangen ist, in diesen Monaten, in denen wir sie jetzt durchschreiten, in diesen ersten, ist der Zusammenhalt nicht erodiert, sondern vielleicht in Teilen, die ich beobachte, eher gewachsen. Und das macht mich froh und darin sehe ich auch eine Chance für die Zeit, wenn es uns gelingt, Corona einzudämmen und für die Zeit nach der Krise, wann auch immer die sozusagen stattfinden wird.
Und wenn Sie so ein Motto oder einen Rat für uns, unsere Zuhörer hätten, wie würde der jetzt lauten, Herr Dr. Feist?
Ja, ich komme da vielleicht doch wieder dann als Optimismus oder als optimistischer Mensch durch. Der Rat, den ich hätte, der baut ein bisschen auf der Demut auf und der wäre sowas wie lächel ab und zu und sei freundlich. Ich fange mal mit dem sei freundlich an. Das ist die Konsequenz im Prinzip daraus, nicht zu viel anzunehmen und demütig einfach darauf zuzugehen, was einen in der Situation erwartet. Und freundlich mit den Menschen zu sein, wenn man nicht weiß, was bei denen gerade im Hinterhof so alles los ist. Und da einfach so mal jedem den Benefit of Doubt zu geben, dass man weiß, Mensch, ja, also wenn das jetzt vielleicht gerade mal für einen selber nicht so zufriedenstellend war, warum gleich streng sein, wenn es nicht zwingend erforderlich ist, sondern jemandem nochmal eine zweite Chance geben und da morgen nochmal drauf zu schauen. Das kann immer an einer schlechten Tagesform liegen und die kann in der Zeit jetzt gerade viele, viele, viele Gründe haben. Also ich glaube, dieses freundlich auf die Welt schauen und freundlich auf das schauen, was man im Alltag immer erlebt, ist eine Sache, die wichtig ist. Die andere, die hat mir ein Teammitglied gezeigt. Ich muss mal, bin vielleicht im Berufsleben auch nicht der, der jeden Tag im Zweifel mit einem breiten, strahlenden Lächeln von morgens bis abends durch den Büroalltag läuft, sondern bin vielleicht schon auch mal sozusagen von meinem Terminkalender ein bisschen gestresst und kann auch harsch sein. Ich habe das aber gemerkt, dass sozusagen, wenn Meetings beginnen, in dem ein Teammitglied sozusagen breit lächelt und strahlt und sozusagen erstmal fröhlich in den Tag hineinschaut, dass das auch gerade im virtuellen Leben sozusagen durchaus abfärbt und dass Meetings und Tage besser beginnen, wenn man morgens mit einem Lächeln hineingeht und das auch weiterträgt. Das beeinflusst die Teamstimmung positiv. Und man fragt sich ja in den Tagen immer, Mensch, so viel ist gegeben, der Rahmen ist so eng gesetzt, so viel ist nicht kontrollierbar. Ob ich morgens kurz überlege, Mensch, so schlimm wird der Tag nicht, ich lächle ihn mal an und schau mal, ob er zurücklächelt. Das ist auch wieder so eine Kalenderspruchweisheit, aber wenn man sich die mal bewusst macht, die ist was man tun kann und die fällt einem durchaus positiv, glaube ich, zurück. Und kann mindestens die Teams positiv beeinflussen, mit denen man dann den Tag über zugange ist.
Ich finde das einen total wichtigen Hinweis, weil es einfach auch nochmal zeigt, dass wir auch durch unser nonverbales Verhalten extrem auf die Gruppendynamik letztendlich einwirken können als Führungskräfte. Und es gibt ja sogar Studien, dass wenn man sich so ein Bleistift quer in den Mund hält für irgendwie eine Minute oder so, dass das Gehirn dann automatisch denkt, dass man gut drauf sei, selbst wenn man davor nicht so gut drauf war. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich werde es vielleicht morgen mal machen.
Ich kannte die Studie noch nicht.
Dank, Herr Dr. Feist, für das Gespräch. Und was machen Sie jetzt noch? Was sind so heute Ihre, steht heute noch auf Ihrer Agenda?
Ja, ich hatte es gleich mal im Praxistest erproben. Ich kannte die Studie noch nicht, Herr Morgener, aber ich wollte gerade schon mal schauen, sozusagen, ob ich hier einen Bleistift auf dem Desk habe und er wollte mir den mal sozusagen in den Mund hineinlegen. Mhm. Ja, genau, das ist bei mir ist es sozusagen eher dann der dicke Leuchtmarker, dann wird es ein dickes Lächeln. Aber ja,
dann wird es ein dickes Lächeln, mit dem Sie in den Tag gehen. Genau. Super. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und viel Erfolg. Kommen Sie gut durch die Krise und bleiben Sie gesund. Das ist ja jetzt der Satz, der momentan so en vogue ist.
Und Sie, Herr Morgener, danke für das Gespräch und bleiben auch Sie gesund.